Ja, das letzte Lied und die nun folgende weihnachtliche Postkarte zeigt uns ganz schnell, um welche Geschichte es heute Morgen gehen soll. Und da komme ich auch ganz schnell zu Matthäus 2 ab Vers 1. Da können wir das folgende lesen. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren, zur Zeit, als König Herodes das Land regierte. Bald nach seiner Geburt kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo finden wir den neugeborenen König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um uns vor ihm niederzuwerfen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle führenden Priester und Gesetzeslehrer im Volk Gottes zu sich kommen und fragte sie: Wo soll der versprochene Retter geboren werden? Sie antworteten: In Bethlehem in Judäa. Denn so hat der Prophet geschrieben: Du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten in Juda. Denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel schützen und leiten soll. Daraufhin rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, gebt mir Nachricht. Denn dann will ich auch hingehen und mich vor ihm niederwerfen. Nachdem sie vom König diesen Bescheid erhalten hatten, machten sich die Sterndeuter auf den Weg. Und der Stern, den sie schon bei seinem Aufgehen beobachtet hatten, ging ihnen voraus. Genau über der Stelle, wo das Kind war, blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, kam eine große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm zu Boden und ehrten es als König. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und legten sie vor ihm nieder: Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum befahl ihnen Gott, nicht wieder zu Herodes zu gehen. So zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Nachdem die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem Josef im Traum der Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir sage, dass du wieder zurückkommen kannst. Herodes wird nämlich das Kind suchen, weil er es umbringen will. Da stand Josef auf mitten in der Nacht, nahm das Kind und seine Mutter und floh mit ihnen nach Ägypten. Dort lebten sie bis zum Tod des Herodes. So sollte in Erfüllung gehen, was der Herr durch den Propheten angekündigt hatte: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten, wurde er sehr zornig. Er befahl, in Bethlehem und Umgebung alle kleinen Jungen zu töten, die 2 Jahre und jünger waren. Das entsprach der Zeitspanne, die er aus den Angaben der Sterndeuter entnommen hatte. So sollte in Erfüllung gehen, was Gott durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte: In Rama hört man Klagerufe und bitteres Weinen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Ja, eine vielschichtige Geschichte und zugegebenermaßen nicht nur leichte Kost. Ich sage an der Stelle ganz gerne, sie waren weder drei noch heilig noch Könige. Diese Weisen aus dem Morgenland, wie Luther sie nennt, Sterndeuter aus dem Osten, wie sie hier heißen, wörtlich Magier. Andererseits, es lässt sich ja auch nicht hundertprozentig ausschließen, dass sie drei waren oder irgendwie heilig oder Könige sogar. Und wo wären wir ohne die vielen schönen Geschichten und Legenden? Wie sagt der Lateiner, Merlosse de Dom in Kölle. Wer immer da begraben ist, mag in Frieden ruhen. Und wir geben dieser Truppe eine Bezeichnung, die auf jeden Fall passend ist. Die Karawane für den König. Und hier passiert eine Menge Erstaunliches. Das allererste, Ferne kommen nah. Denn das gilt nun mal für diese Weisen. Sie kommen von JWD irgendwo im Osten. Wo genau, wird nicht gesagt und das ist offenbar nicht wichtig. Sie sind Magier. Universalgelehrte ihrer Zeit. Astronomie und Astrologie, das ging damals noch so Hand in Hand und wurde kaum unterschieden. Und die waren irgendwie Naturwissenschaftler auf ihre Art und nebenbei Politologen, Soziologen, Psychologen, religiös, philosophisch, literarisch und historisch interessiert. Also die hatten so eine Allgemeinbildung halt. Welches Phänomen im Universum hat sie wohl aufmerksam gemacht? Man hat vielfach versucht, das irgendwie nachzuweisen und zu erklären, aber für das Matthäusevangelium ist das wurscht. Was wussten sie vom König der Juden? Was haben die wohl damit verbunden? Was wussten sie vom Judentum und von diesem Gott der Juden, um den es ja wohl irgendwie geht? Wie sind sie zu diesem Wissen, das sie hatten, gelangt? Oh, man kann sich da ganz viel vorstellen. Vielleicht aufgrund dessen, dass früher mal die Juden in babylonischer Gefangenschaft waren. Und da ist ja auch so einiges passiert und davon könnten auch viele Leute gehört haben und möglicherweise war das auch so gewichtig, dass es sich gelohnt hat, das weiterzugeben. Nicht nur innerhalb der Bibel, so wie wir das nachlesen können. Ja, man kann sich da einiges vorstellen, aber es wird nichts erklärt. Es wird einfach nicht gesagt. Das, was wir hier erfahren, ist, was diese Leute auf dem Herzen haben. Wo finden wir den neugeborenen König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um uns vor ihm niederzuwerfen. Sie wissen was und sie wollen was. Sie wollen ihn sehen und sie wollen die Konsequenz aus dem ziehen, was sie wissen. Sie haben dieses Anliegen. Nicht-Juden vom anderen Ende der Erde suchen den König der Juden. Ich meine, für den neugeborenen König von Bayern, von Preußen, von Sachsen wären sie wahrscheinlich nicht gekommen. Ich meine, die gab es da schon noch lange nicht und für uns schon lange nicht mehr. Aber auch jeder andere König, was hatten die damit zu tun? Was hätten die von dem gehabt? Sie wollen nur diesen einen, den König der Juden. Rom ist für manche Leute ja eine Reise wert. Und in der damaligen Zeit gab es viele großartige Städte. Uns beeindrucken heute noch die Trümmer. Aber damals, als das alles noch so live mit Leben erfüllt war, mit Pracht, das hat Menschen fasziniert. Das hat Menschen oft glauben lassen, sie seien Götter. Aber für sie ist das völlig uninteressant. So fernstehend sie waren, sie kommen ganz nah und sie kommen zu ihm, zum König der Juden. Ja, und daneben gibt es ein Gegenstück, nahe bleiben fern. Herodes, die Hohenpriester, die Schriftgelehrten, ganz Jerusalem, so ein Gegenteil zu diesen Weisen. Auf geheimnisvolle Weise hat Gott selbst diese ahnungslosen Heiden nach Jerusalem geführt. Heiliges Erschaudern müsste sie doch jetzt packen. Er, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Herr des Universums, schaltet sich ein. Der tut was. Der Retter kommt. Und alle Völker werden kommen und den Gott Israels anbeten. Den einen, den einzigen, den wahren Gott. Von Anfang an war es klar, dass es dahin kommen muss. Auch wenn man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Und das hier, das ist ja wohl der Anfang. Da passiert es doch. Da sieht man es, da wird es greifbar. Könige werden vor ihm den Mund verschließen. Sie werden es nicht fassen können. Und jetzt geht's los. Wichtiger Hinweis für die Weltmission, gegebenenfalls auch für uns Pastoren von kleinen Gemeinden. Es ist nicht unsere geniale Strategie und nicht unsere missionarische Bemühung, was die Welt retten wird. Gott handelt ganz wunderbar, offensichtlich erkennbar. Und statt eines heiligen Staunens und Schauderns ein Erschrecken. Arrogantes Besserwissen, theoretische Erkenntnis ohne jeden Wert, ohne Frucht. Und das muss einen einfach erschüttern. Die bleiben allen Ernstes hocken. Das bewegt sie überhaupt nicht. Die Geburt des Retters. Dass es Probleme geben könnte. Dass einem irgendwo die Fälle wegschwimmen, das beschäftigt sie. Aber hingehen und selber sehen, selber verstehen, das ist nicht ihr Ding. Herodes versucht alles, um diesen König der Juden so schnell wie möglich loszuwerden. Nahe, die es wissen könnten, bleiben fern. Johannes sagt das am Anfang seines Evangeliums. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Hier wird niemand diffamiert. Hier wird einfach nur beschrieben, was passiert. Gerade das Matthäusevangelium ist zuerst für jüdische Ohren geschrieben. Und es präsentiert uns den König der Juden. Und nun lässt sich halt schlecht über diese Karawane für den König sprechen, ohne auch den Kindermord von Bethlehem zu erwähnen. Da kommen ja eigenartige Fragen auf. Warum hat Gott das zugelassen? Weihnachten könnte so schön sein, oder? Warum mussten die Weisen erst nach Jerusalem gehen, um da die schlafenden Hunde zu wecken? Die hätten doch vorher mal selber in der Bibel gucken können. Oder Gott hätte auch ihnen einen Engel schicken können, der ihnen alles erklärt. Dann wäre das doch gar nicht passiert, oder? Josef wird gewarnt, Jesus wird gerettet. Konnten nicht auch die anderen Kinder gerettet werden? Hätte es nicht da Möglichkeiten gegeben? Ganz böse Frage. Werden diese Kinder etwa für das Christkind geopfert? Boah. Gott hat Herodes zugelassen und mit ihm viele, viele kleine und große und gigantische Herodese und alle ihre Machenschaften sind geschehen und geschehen bis heute. Gott lässt es zu. Bis zu dem Zeitpunkt hat Herodes schon so viele Menschen über die Klinge springen lassen, um seinen Thron zu sichern. Da fallen die 10 bis 40 Säuglinge oder Kleinkinder schon fast nicht mehr ins Gewicht. Die zählen ja fast gar nicht. Es ist alles ganz, ganz furchtbar und Gott lässt es tatsächlich laufen. Er hat nicht einfach alles so beendet. Wir können an Herodes vieles studieren, was wir heute eine Persönlichkeitsstörung nennen, narzisstischer Art. Jemand, der um sein Unrecht kämpft und ja, die ganze Zeit dagegen anringt, dass ihm alles zerbröselt. Am Ende wird es so sein, es ist so nichtig. Er selber betrügt und spielt ein ganz, ganz bitterböses Spiel. Und dann sieht er sich betrogen von diesen Weisen, sieht sich auf einmal als Opfer und dann legt er nochmal nach und haut nochmal drauf. Oh, wie elend, wie armselig endet er, enden mit ihm die Reiche dieser Welt. Dabei ist Jesus gar nicht gekommen, um dem Herodes den Thron wegzunehmen oder irgendwas in der Art. Er ist Erlöser für alle. Keiner ist ausgeschlossen. Habt ihr die Krippenfiguren gesehen mit den vielen verschiedenen Gesichtern? Jeder kann kommen. Und Jesus ist wirklich das Heil. Und er kann sogar noch Leute retten, die so durch und durch verdorben sind, wie dieser Mann. Aber so ist das. Auf der einen Seite kommen Leute von ganz, ganz weit weg herbei und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sind so dicht dran und lass uns vorübergehen, lass uns links liegen. Aber das, was Gott hier tut und was diese Weisen erleben, das sollte uns doch möglichst am meisten beschäftigen und am Ende begleiten. Hingabe bringt Erfüllung. Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, dann bewegt mich das neu. Sie sehen den Stern, auf einmal sehen sie ihn wieder. Und sie werden von einer riesigen Freude überwältigt. Und das ist nicht ein, seht ihr, wir sind doch richtig, wir haben es geschafft. Wir sind die Füchse, wir sind die Schlauen, wir haben da was ganz Tolles entdeckt. Nein, es ist die Überwältigung durch das, was Gott tut. Wir haben ihn gefunden. Er hat uns auf die Spur gebracht und er bringt uns jetzt tatsächlich ans Ziel. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, dass irgendein Himmelskörper einen zu einem bestimmten Ort leitet. Und wie das klappen soll, bei einem ganz bestimmten Haus zu landen. Ich muss das auch nicht wissen, Hauptsache die wussten es. Und das war jetzt nicht mehr der Stall, das war schon eine Weile her. Es war keine Geburtsgrotte, sondern es war irgendein relativ gewöhnliches Haus. Inzwischen wird es für Jesus ein Kinderbett gegeben haben. Brauchte ja nicht immer in der Krippe bleiben. Und sie kommen genau dahin und sind felsenfest überzeugt, hier sind wir jetzt richtig. Wir haben ihn gefunden. Und dann huldigen sie. Sie werfen sich vor diesem Baby nieder. Ja, und das ist Glaube. An diesem Baby ist nichts Königliches zu sehen. Es ist ein kleines Kind, wie alle anderen auch. Und dass sie sich vor dem niederwerfen, das hat ja eigentlich gar keine praktische Bedeutung. Ich meine, bis das der Kind mal erwachsen ist und König werden kann, was muss da alles noch passieren? Und da sind die ja schon nicht mehr da. Dann sind sie vielleicht nicht mehr am Leben. Und sie gehen ja auch wieder weg. Da ist nichts, was man greifen könnte. Aber indem sie diesem Kind huldigen, beten sie in Wirklichkeit Gott an. Ich glaube nicht, dass sie so rein theologisch verstanden haben, was das alles so bedeutet, dass Gott Mensch wird. Und das ist auch beschäftigt auch nur Theologen, was sie wohl gedacht haben mögen. Was sie tun mit ihrem sich Niederwerfen vor dem Kind ist Anbetung Gottes. Und dann packen sie ihre Schätze aus. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Ja, sind drei Geschenke, werden es auch drei Könige gewesen sein. Ne? Entscheidend ist hier, diese Geschenke sind sehr kostbar. Sie sind wirklich eines Königs würdig. Aber wenn ich zum König komme und dem was mitbringen will, dann tut's nicht ein Pfund Kaffee oder so. Da kommt was Besonderes. Wirklich wertvoll, tatsächlich kostbar. Warum soll man das diesem Kind schenken? Was fängt das denn damit an? Nun, die Familie wird Geld brauchen. Für die Flucht, für das Leben in der Fremde, für die erste Zeit. Sie wissen ja auch noch nicht, wo es hingeht und was daraus alles werden soll. Erstmal Hals über Kopf bei Nacht und Nebel nach Ägypten. Diese Hingabe macht die Freude, macht die Erfüllung für diese Weisen aus. Sie kommen nicht zu dem Kind, um was zu bekommen. Sie sind nicht fürchterlich lieb und investieren, damit irgendwie noch größerer Gewinn zurückkommt, sondern sie verschenken alles. Sie sind unglaublich frei und unglaublich froh. Und alles, was jemals wertvoll sein könnte, ist bei ihm richtig und in guten Händen. Sie weihen alles, was sie haben, Gott. Und zwar eben nicht, damit sie belohnt werden, sondern weil er der ist, der er ist. Wirklich um seinetwillen. Und das ist ein Merkmal jeden Glaubens. Solange du noch gläubig bist, damit es dir gut geht oder weil du irgendwelche Vorteile davon hast, solange du noch lieb bist oder lieb sein willst, damit Gott dich belohnt, solange hast du den Glauben noch gar nicht kennengelernt. Hier ist ein Gott, der sich schenkt und sich dann als Antwort ihm zu schenken, das ist auf eine andere Art Gewinn, das ist auf eine andere Art Erfüllung. Das ist die logische Konsequenz und das ist das Größte, was uns passieren kann, ihm glauben zu können. Was immer die Weisen später noch gehört haben mögen, für sie ist ihre Mission hier beendet. Was immer die sonst noch erlebt haben, das hier ist der Höhepunkt und das reicht. Es geht im Glauben nicht um tausend Sachen, die man alle wissen kann und nicht um wer weiß wie viele Erlebnisse. Es geht um diese eine Begegnung mit Gott und das Verbundensein mit ihm. Ja, darin sind sie mehr als ein Vorbild. Damit sind sie wirklich ein ganz wichtiges Zeichen, ein Element in dieser Geschichte und ihr Auftauchen ist eine Botschaft Gottes auch für uns, für jeden von uns ganz persönlich. Du kannst dir den Schuh anziehen und ja, dessen inne werden, was ist Jesus eigentlich für dich? Und wie stehst du zu ihm? Hast du begriffen, dass er sich dir geschenkt hat und dass das Größte in deinem Leben nur das sein kann, dass du dich ihm schenkst? Wenn das passiert, ist nicht ein Ergebnis unserer Überlegung, Anstrengung oder sonst was. Es ist wirklich ein Wunder und ein Geschenk Gottes und es steht allen offen, die das gerne haben möchten. Und ich spüre das, dass ich mir das zutiefst wünsche und dass das weitergeht, weiter reicht. Ich möchte darum gerne mit euch gemeinsam beten. Ich schweige einige Augenblicke und spreche dann ein Gebet mit uns. Wir neigen uns vor ihm. Ja, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und für dein wunderbares Handeln. Wir danken dir, dass du damals an diesen Weisen gehandelt hast und dass das, was sie erlebt haben, sich auch in unserem Leben ereignen kann. Danke, Herr Jesus, dass du dich uns geschenkt hast und du kennst unsere Herzen. Weißt, wie sehr wir uns Begegnung und Gemeinschaft mit dir wünschen. Bitte bewirke dieses Wunder, dass wir uns dir auch hingeben können, dass wir diese Freude, diesen Frieden, diese Erfüllung erleben können, wie das diese Weisen erfahren haben. Danke, dass wir dir alle willkommen sind, dass du uns gerne hast und dass das auch für die vielen Menschen gilt, die wir kennen, mit denen wir zu tun haben, die uns begegnen. Möchte ich bitten, dass deine Botschaft auch von unserem Leben ausgeht und dass unsere Reise durch dieses Leben eine Reise mit dir ist und zu deinem Ziel führt. Wir geben dir alle Ehre. Amen.